D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Wortgewalt, Kampf und Seelenheil, warum es nicht den einen Dschihad gibt, von Marco Schöller. Was bedeutet Dschihad? Eine Frage, die dermaßen schwer zu beantworten ist, dass wir ihr heute einen ganzen Hörsaal widmen. Und selbst der wird nicht ausreichen, Licht in das Dunkel zu bringen. Sie ahnen bereits, es ist eine interpretatorische Frage und sie wird sich nicht eindeutig klären lassen. Dennoch versuchen wir mit Hilfe des Islamwissenschaftlers Professor Dr. Marco Schöller Verständnis zu wecken für den existierenden Dschungel in diesem Thema. Und weil das so ist, setzen wir das auch morgen im Hörsaal fort mit der Angst vor dem Islam, die resultiert aus einer einseitigen Interpretation des Koran auch bei uns in Westeuropa. Die Anschläge vom 11. September sind nur ein, wenn auch sicherlich das bedeutendste Beispiel dafür. Zunächst aber zu unserem heutigen Referenten. Marco Schöller ist 1968 geboren, hat Islamwissenschaft, Philosophie und politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg studiert. Sein Studium führte ihn auch nach Syrien, Italien und Großbritannien. 1997 erfolgte die Promotion, 2004 die Habilitation. Seit Oktober 2008 lehrt er als Professor für islamische Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Am dortigen Exzellenzcluster leitet er das Projekt Islamische Dschihad-Konzeptionen in Vergangenheit und Gegenwart. Aufgezeichnet haben wir die Sendung in Kooperation mit der Uni Münster am 3. Mai dieses Jahres.
Der Begriff Dschihad, der aus dem Arabischen kommt, ist inzwischen eingedeutscht, weil er seit einigen Jahren in der öffentlichen Diskussion um den Islam eine so große Rolle spielt. Das ist natürlich vor allem den Anschlägen des 11. September 2001 geschuldet. Die Netzwerke des islamistischen Terrorismus, die man daraufhin ausmachte oder zu erkennen glaubte, bezeichnet man inzwischen vielfach und nicht zu Unrecht als Gruppierungen, die sich der Ideologie des Dschihadismus zurechnen lassen. Ich möchte nur am Rand bemerken, dass der Begriff im engeren Kreis derer, die sich mit der islamischen Welt beschäftigen, schon vor 2001 relevant und geläufig war, denn nicht zuletzt bezeichneten sich auch die Widerstandskämpfer im sowjetisch besetzten Afghanistan als Mujahideen, und der Begriff Mujahid ist ja eng verbunden im arabischen Sprachlich auch mit dem Begriff Dschihad, bezeichnet als im Prinzip jemanden, der den Dschihad betreibt oder einfach auch den Dschihad-Kämpfer. Aber richtig ist, dass der Dschihad nach 2001 eine neue Aufmerksamkeit in der westlichen Öffentlichkeit gewonnen hat. Und das nicht nur deshalb, weil man die terroristischen Aktionen der vergangenen Jahre mit diesem Begriff belegt hat, sondern auch, wie die Anschläge des 11. September zeigen, weil es danach zu einer viel intensiveren, dabei auch viel schärfer geführten Diskussion über den Islam als solchen gekommen ist. Man kann an den Titeln jüngerer Publikationen ablesen, wie dabei der Begriff Dschihad verwendet wird. Da lesen wir beispielsweise zwischen Pop und Dschihad. Und so bezeichnet der Begriff offenbar das einem liberalen Extrem gegenüberstehende radikale Extrem. Dagegen in anderen grundlegend islamkritischen Publikationen ist da nur noch von Dschihad als solchen die Rede. Und da dann oft mit der oft unausgesprochenen Implikation, dass der Dschihad das eigentliche Wesen des Islams ausmache. Da nun viele Nichtmuslime den Begriff Dschihad als kulturkämpferischen Begriff verwenden und häufig auch vom Heiligen Krieg sprechen, fühlen sich im Gegenzug viele Muslime genötigt, herauszustellen, dass es sich beim Dschihad überhaupt nicht um Kampf handle, der Begriff gar nichts mit Gewalt zu tun habe und überhaupt nur die Anstrengung des Menschen bezeichne, ein gutes und gottgefälliges Leben zu führen. Das Problem ist, und das macht die Diskussion über dieses Thema letztlich auch ein bisschen fruchtlos, beide haben Recht, aber keine Seite hat ganz Recht. Die Sache ist nämlich kompliziert. Was sich deshalb am Begriff des Dschihads besonders gut zeigen lässt, ist mehrerlei. Erstens, es gibt hinsichtlich des Dschihads, wie auch in vielen anderen Fällen, nicht die eine islamische Lehre und nicht die eine islamische Position. Zweitens, wenn dem so ist, dann hängt das offensichtlich davon ab, von welcher Position aus und aus welcher Perspektive heraus man spricht. Und daran leidet ja eben oft die Diskussion über kulturelle und religiöse Themen, dass nämlich die Disputanten verschiedene Positionen einnehmen, die miteinander mehr oder weniger unvereinbar sind. Das wiederum ist natürlich für den Verlauf vieler Diskussionen misslich. Um aber verstehen zu können, was den Begriff Dschihad so schillernd und umstritten macht, und zwar sowohl bei Nichtmuslimen als auch unter den Muslimen selbst, ist einige Anstrengung nötig. Und diese Anstrengung muss ich Ihnen, wie ich befürchte, in den nächsten Minuten auch zumuten. Aber ich habe die Hoffnung, dass danach etwas klarer geworden ist, wo das Problem eigentlich liegt. Und wir müssen, weil uns nichts anderes übrig bleibt, mit dem Wort selbst beginnen. Das arabische Wort Dschihad bedeutet, und das ist jetzt hier passend an dieser Stelle, Anstrengung, Bemühung, mühsamer Einsatz für eine Sache und wie man es dergleichen mehr noch ausdrücken könnte. Im weitesten Sinn also jeden mühevollen Einsatz, den man unternimmt, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Als solches gehört der Begriff zur arabischen Konsonantenwurzel Jim Hadal, die generell ein Wortfeld umschreibt, soll heißen, alle Wörter, die im Arabischen diese Konsonanten aufweisen, haben mehr oder weniger eine Bedeutung, die zu diesem Wortfeld gehören. Also ein Wortfeld, das mit Anstrengung zu tun hat. Das Partizip dazu, ich habe es also vorhin schon mal genannt, lautet Mujahid. Das ist einer, der sich für etwas oder um einer Sache willen anstrengt. Weitere Ableitungen von derselben Wurzel weisen ganz ähnliche Bedeutung auf, also Jucht beispielsweise oder Jacht heißen eben Erschöpfung, Anstrengung, Anspannung, auch mühsamer Versuch, eine Sache zu erreichen und so weiter. Dann gibt es noch, was ich vielleicht kurz erwähnen will, auch den Begriff Ijtihad. Das ist ein Fachterminus, der im islamischen Recht eine große Bedeutung hat. Er bezeichnet dort die Anstrengung eines Juristen, nämlich wobei eine eigene Meinung oder Antwort auf eine Rechtsfrage zu entwickeln und sich dabei nicht sklavisch an das zu halten, was die Juristen vor ihm, also die Juristen der Vergangenheit, zu dieser oder ähnlichen Fragen schon gesagt haben. Da geht es also im Wesentlichen um eine intellektuelle Anstrengung, um eine vernünftige Lösung für ein Problem zu finden. Ja, das ist gemeint. Aber Sie sehen schon, das Wort Dschihad bedeutet also zunächst im Prinzip nichts anderes als Anstrengung oder Bemühung. Das hilft uns natürlich nur bedingt weiter, ist aber trotzdem für das Weitere notwendig zu wissen. Wenn wir nun in den Koran blicken, dann sehen wir, dass der Begriff Dschihad da an relativ wenigen Stellen nur auftaucht und an keiner Stelle bezeichnet er explizit einen bewaffneten Kampf. Etwas häufiger tritt im Koran das zu diesem Begriff gehörige Verbum, nämlich Jihada, auf. Und was man genau zur Bedeutung von sowohl dem Substantiv Jihad als auch dem Verb, das dazugehört, an den verschiedenen koranischen Stellen sagen kann, das möchte ich Ihnen im Folgenden aufweisen. Da haben wir also zum Beispiel die Stelle in Sure 25, Vers 52. Da heißt es lapidar, وَجَهِتُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Das ist eine interessante Stelle, da haben wir sowohl das Verb als auch das Substantiv. Ja, Jihad, dann ist eben das Substantiv Jihad. Lässt sich übersetzen ungefähr, eifere mit ihm wider sie, nämlich gemeint ist wider die Ungläubigen, mit großem Eifer oder man könnte sagen, strenge dich wider sie an mit großer Anstrengung. Oder was idiomatisch besser wäre, strenge dich wider sie sehr an. Ja. Es ist auch interessant zu sehen, wie andere Koranübersetzer diesen Passus übersetzt haben. Da haben wir beispielsweise eine Übersetzung von Parit. Setze ihnen mit dem Koran heftig zu. Zirka schreibt, setze dich mit dem Koran kräftig gegen sie ein. Bobzin übersetzt, bekämpfe sie heftig mit ihm. Ja, das ist schon eine deutlich aggressivere Übersetzung, wenn ich es mal so sagen will. Dann Karimi schreibt, mühe dich ab in Abmühung, großer. Das ist eine versucht möglichst wörtliche Übersetzung. Und dann haben wir die Ahmadiyya-Übersetzung, da heißt es, eifere mit ihm wider sie in großem Eifer. Also im Prinzip sind sich die alle einig, es sind verschiedene Worte gewählt, aber im Prinzip die Bedeutung gut wiedergegeben. Wobei man schon merkt, dass eben gerade eine Übersetzung von Bobzin so der Kampf eigentlich hier schon in die Übersetzung reinkommt, obwohl das im Arabischen so noch gar nicht ausgedrückt ist. Eine weitere Stelle, die wichtig ist, finden wir in Sure 22, Vers 78. Da heißt es, Jihadu fillahi haqqa jihadihi. Ganz schwer zu verstehen, ungefähr zu verstehen als strengt euch für Gott an, so wie es ihm zukommt. Oder so wie es dem Recht entspricht, das Gott an euch hat, dass ihr euch für ihn anstrengt. Ja, recht viel komplizierter kann ich es jetzt nicht mehr sagen, aber es geht auch nicht einfacher. Es deutet also auch hier nichts darauf hin, dass hier von einem Kampf die Rede ist. Es ist ein ganz allgemeiner Ausdruck. Und der weitere Vers, wenn man den weiterliest, ist auch eine allgemeine Ermahnung an die Muslime und mag deshalb eine sehr allgemeine Bedeutung haben. Auch da können wir mal interessehalber andere Übersetzungen angucken. Da schreibt eben Paret, müht euch um Gottes Willen ab, wie es sich gehört. Setzt euch für Gott ein, wie es ihm gebührt. Müht euch um Gott, wie es ihm zukommt. Müht euch ab um Gott im rechten Abmühen. Eifert in Allahs Sache, wie dafür geeifert werden soll. Das ist alles im Prinzip, vergibt sich das nichts und ist die wörtliche Bedeutung dessen, was wir da haben. Jetzt muss ich Ihnen aber noch weitere Stellen zumuten, das hilft nichts. Eine davon findet sich zweimal mit gleichem Wortlaut im Koran. Und dort ist die genaue Bedeutung des Begriffs Dschihad ebenfalls offen und unbestimmt, könnte aber schon eher in eine Richtung Kampf interpretiert werden. Jedenfalls, wenn man es exegetisch schlau anstellt. Wir lesen hier nämlich an einer Stelle, O Prophet, oder vielmehr an zwei Stellen tatsächlich mit dem gleichen Wortlaut, O Prophet, strenge dich an wider die Ungläubigen. Gut, ist natürlich jetzt auch noch nicht spezifisch auf Kampf gemünzt, spricht aber den Propheten an und ist speziell mit der Nennung der Ungläubigen auch nochmal deutlich gesagt. Allerdings gibt es dann auch noch einen anderen Vers, da heißt es dann in 29, Vers 6, wer sich anstrengt, der strengt sich nur für sich selber an. Siehe, Gott bedarf wahrlich nicht der Welten oder überhaupt der irdischen Dinge der Menschen. Das ist ein sehr interessanter und auch in der islamischen Exegese sehr umstrittener Vers, weil der würde sagen, Anstrengung ist gut, aber Anstrengung ist nur für euch. Gott braucht das nicht. Ja? Für die heutige Dschihad-Ideologie derer, die das vertreten, eine sehr schwierige Passage. Ja? Jetzt haben wir die wichtigsten Stellen gesehen, die für eine genaue Definition des Begriffs Dschihad tatsächlich gar nicht viel hergeben. Denn natürlich kann man ihn überall als Anstrengung, Einsatz und so weiter auslegen. Aber es bleibt natürlich völlig offen, welche Handlungen und welche Haltungen das im Einzelnen impliziert. Letztlich wissen wir damit immer noch nicht, was eigentlich Dschihad sein soll. Und dann gibt es noch eine letzte Stelle im Koran, und die ist sehr wichtig, vielleicht die wichtigste Stelle überhaupt, die eindeutig in Richtung eines kämpferischen Tuns gelesen werden kann. Da finden wir Folgendes. Diejenigen, die glauben, auswandern und sich anstrengen auf dem Pfad Gottes, mit ihrem Besitz und mit Einsatz ihrer Person, haben bei Gott den höchsten Rang. Zumindest ist da auf eine Situation angespielt, die einen persönlich sehr stark betrifft oder mitnimmt. Es geht also um Leute, die auswandern oder auswandern müssen, die sich anstrengen auf dem Pfad Gottes, was so viel heißen soll wie um Gottes Willen, für Gottes Sache, und zwar mit ihrem Besitz und mit Einsatz ihrer Person. Problematisch ist nun genau der Ausdruck im Arabischen, den ich übersetzt habe, mit ihrem Besitz und mit Einsatz ihrer Person. Wörtlich bedeutet es nämlich, mit dem, was sie an Besitztümern haben und mit ihren Seelen. Oder vielmehr gesagt, man könnte auch übersetzen, mit ihren Selbsten. Die Frage ist, was meint nun das wiederum? Ja, und weil sich die Stelle insgesamt viermal wortgleich oder fast wortgleich im Koran findet, ist es auch da interessant, mal zu gucken, wie Leute diese Stelle übersetzt haben. Da haben wir zum Beispiel bei Sure 9, Vers 20. Paret schreibt, die mit ihrem Vermögen und in eigener Person um Gottes Willen Krieg geführt haben. Ja, das ist schon eine sehr deutliche Auslegung, die hier in das Wort anstrengen, was da auf Arabisch steht, tatsächlich reinliest, dass es hier um den kriegerischen Dschihad geht. Einige Muslime verstehen das so, das ist richtig. Viele verstehen das so nicht. Zirka zum Beispiel lässt es offen und schreibt wörtlich, die sich mit Vermögen und Leben auf Gottes Weg eingesetzt haben. Dann bobt sie ihm wieder, die auf dem Weg Gottes kämpfen. Ja, hier ist also wieder der Kampfgedanke in den Vordergrund gerückt. Dann Karimi schreibt wieder sehr wörtlich, die sich mit ihrem Vermögen und ihrer Seele abgemüht haben auf Gottes Wort. Und jetzt ganz interessant am Ende die Übersetzung der Ahmadiyya, mit ihrem Gut und ihrem Blut kämpfen für Allahs Sache. Ja, da steht aber nicht Blut, sondern heißt mit ihren Selbst. Wobei es völlig offen ist, und das ist die Schwierigkeit des Arabischen, ob man dazu verstehen hat, im wörtlichen Sinn mit ihren Seelen, also beispielsweise mit vollem Einsatz oder mit Einsatz ihres Lebens, also im Einsatz mit dem Risiko, ihre Seele zu verlieren, im Sinne eben getötet zu werden, oder ob es einfach nur heißt, in eigener Person, selber. Es ist alles im Arabischen gleichermaßen möglich, wir können es auch nicht entscheiden. Es ist aber natürlich ein Unterschied ob sie den Vers auslegen im Sinne von, sie sollen sich dafür selbst einsetzen, nämlich in eigener Person. Das bedeutet ja noch nicht, dass sie sich jetzt irgendwelchen todesmutigen Dingen unterziehen müssen. Oder ob sie hier selbst verstehen im Sinne von, sie müssen ihr Leben dafür aufs Spiel setzen. Das ist ja nicht das Gleiche. Ich kann Ihnen nur sagen, und das macht die ganze Dschihad-Problematik so kompliziert, es ist aus dem koranischen Wortlaut nicht klar. Und das ist genau das Problem. Es heißt, es gibt mehrere Interpretationen. Die Interpretationen haben alle mehr oder weniger ihre Berechtigung. Und das ist das Schwierige daran, der Koran liefert dann auch keine weitere Entscheidung mehr. Diese Offenheit bleibt so, wie sie ist. Wir können es nicht entscheiden, du Muslime nicht und nicht-muslimische Islamwissenschaftler auch nicht. Man kann das auch noch an anderen Stellen sehen, wo das dann auch jeweils verschieden übersetzt worden ist. Müssen wir jetzt im Einzelnen durchgehen. Da heißt es eben auch immer, entweder Krieg führen, abmühen, einsetzen, Blut hingeben. Interessant, ich lasse jetzt nur mal auf der Seite. Wenn Sie da die letzte Zeile anschauen, auch wieder die Ahmadiyya-Übersetzung, die sonst an den anderen Stellen immer hatte, sie sollen sich mit ihrem Gut und ihrem Blut einsetzen, schreibt jetzt an einer Stelle, sie sollen sich mit ihrem Besitz und ihrer Person einsetzen. Warum nun an dieser Stelle anders, weiß ich auch nicht. Ja? Aber das zeigt eben nur, wo die ganze Problematik liegt, die wir da haben. Also wir haben eine große Breite der Interpretation. Es ist nicht klar, was gemeint. Es geht um Anstrengung, geht um vielleicht um Krieg, vielleicht um Kampf, was auch immer Leute tun und dafür bereit sein müssen, viel einzusetzen, was auch immer das genau ist. Allerdings lässt sich die Problematik des Krieges, wenn wir schon bei diesem Thema sind, im Koran auch mittels des Begriffs Dschihad nicht lösen. Denn wenn explizit von Tötung und Krieg im Koran die Rede ist, dann fällt der Begriff Dschihad überhaupt nicht. Vielmehr werden andere Begriffe verwendet, vor allem Qital, was eben ganz wörtlich Kampf bedeutet. Und da gibt es auch keine Deutelei, das ist ganz eindeutig, was es meint. Natürlich kann ich die Kriegsthematik im Koran hier unmöglich erörtern. Es ist aber wichtig, wie gesagt, darauf hinzuweisen, dass bei den relevanten Stellen im Koran nicht der Begriff Dschihad oder auch das Verb Jahada verwendet wird. Ich belasse es mit einem Beispiel, woran erneut deutlich wird, wie diffizil der koranische Text auf den Punkt zu bringen ist. Da haben wir beispielsweise Vers 290. Bekämpft auf dem Pfad Gottes diejenigen, die euch bekämpfen, doch überschreitet das rechte Maß nicht. Oder man könnte auch übersetzen, begeht keine Übertretung. Das ist eine wichtige Stelle, weil daraus aus der späteren islamischen Rechtswissenschaft die übliche und bis heute dominante Meinung abgeleitet worden ist, dass man den Krieg und dann verstanden von den Juristen als Dschihad nur im Verteidigungsfall führen darf. Und das natürlich, obwohl der Begriff Dschihad in diesem Vers gar nicht genannt ist. Was Sie in dem Vers noch sehen, da heißt es eben, bekämpft sie auf dem Pfad Gottes, fisabilillah. Auch das ist ein Schlüsselausdruck für die islamische Diskussion um Krieg, Gewalt und Kampf. Es gibt nämlich im Koran zweierlei Ausdrücke, die ähnlich sind, aber eben nicht gleich. Einmal heißt es, diejenigen, die auf dem Pfad Gottes kämpfen, und an verschiedenen anderen Stellen, die wir auch schon gesehen haben, diejenigen, die auf dem Pfad Gottes sich anstrengen. Die Frage, die sich die Ausleger des Korans und letztlich jeder muslimische Gelehrte bis zum heutigen Tag stellt, meinen diese beiden Ausdrücke dasselbe oder nicht? Klar, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann und man hat argumentiert, beide sind de facto gleichbedeutend. Das heißt, es spielt keinen Unterschied, ob im Koran gesagt ist, diejenigen, die auf dem Pfad Gottes kämpfen oder diejenigen, die sich anstrengen. Das meint beides den Kampf. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass man zahlreiche Stellen im Koran, wo das Wort Dschihad gar nicht vorkommt, trotzdem im Sinne eines Dschihads ausgelegt hat. Und zwar im Sinne von Kampf und ja, gewaltsamer Auseinandersetzung. Es gab aber durchaus andere Ausleger des Korans, die gesagt haben, nein, die beiden Ausdrücke, die auf dem Pfad Gottes kämpfen und die auf dem Pfad Gottes sich anstrengen, sind durchaus nicht bedeutungsgleich. Immer mit dem Argument, sehr naheliegend übrigens, jedenfalls aus exegetischer Sicht, da, wenn Gott dasselbe gemeint hätte, er auch dasselbe gesagt hätte. Ja, er sagt aber nicht dasselbe, sondern er verschwendet verschiedene Worte. Deswegen müsste es auch einen Unterschied geben. Das wurde dann als Rechtfertigung, wird bis heute als Rechtfertigung dafür hergenommen, dass es eben, wenn von sich anstrengen die Rede ist im Koran, nicht um Kampf oder Krieg oder gewaltsame Mittel geht, weil sonst hätte Gott eben es ausgedrückt mit dem Verb kämpfen. Ja, das tut er aber nicht. Er spricht an einigen Stellen im Koran eben von kämpfen, einigen von sich anstrengen. Mit anderen Worten, wenn wir davon ausgehen, dass das nicht das Gleiche sei, ist der Dschihad dann ergo auch kein Krieg und keine, ja, Auseinandersetzung, die Gewalt involviert. Ja, so viel zum Koran. Das ist die wichtigste Voraussetzung, die man haben muss, wenn man über den Dschihad diskutiert. Eine andere wichtige Quelle, die wir haben, um die islamische Glaubenslehre, auch jetzt natürlich für den Bereich des Dschihads besser zu verstehen, sind die Hadithe. Es handelt sich da um Überlieferungen, die vom Propheten Mohammed weitergegeben worden sind, erst mündlich, dann schriftlich gesammelt. Es gibt Hunderttausende von diesen Nachrichten, von denen wir im Einzelfall praktisch nicht wissen können, ob sie tatsächlich aus Mohammeds Zeit stammen oder nicht. Also es stellt sich immer das Problem der Historizität. Fakt aber ist, dass diese Hadithe, so wie wir sie heute vorliegen haben, als schriftliche Texte, zumindest sich ab dem 8. Jahrhundert historisch sichern lassen. Wenn wir also über Hadithe sprechen, dann kommen wir damit immerhin fast ins erste islamische Jahrhundert zurück, wenn auch nicht in die Zeit Mohammeds selbst. Das ist übrigens die islamwissenschaftliche Sicht, die nicht mit der Sicht der Muslime ganz übereinstimmt. Wenn wir nun gucken in das Hadith-Material und uns angucken, welche Themen da behandelt werden und wie der Dschihad dort vorkommt, dann kann man folgende Übersicht machen. A, der Dschihad kommt vor in Überlieferung vom Propheten als militärischer Kampf. Und zwar entweder explizit oder es wird implizit deutlich, dass es das meint. Dann gibt es eine Unterkategorie. Dschihad wird als militärischer Kampf verstanden, aber er wird als unwichtig oder von untergeordneter Bedeutung erklärt. Das ist auch eine interessante Kategorie. Ich werde noch ein Beispiel bringen. Dann gibt es die zweite Kategorie, wo es völlig offen ist. Man weiß nicht, was der Dschihad meint in der Aussage, die da vom Propheten überliefert wird. Und man muss es wieder bei so allgemeinen Sachen wie Anstrengung, Bemühung, Einsatz etc. belassen. Und dann schließlich gibt es die dritte Kategorie. Wir haben einige Überlieferungen des Propheten, wo der Dschihad explizit oder auch implizit als nicht bewaffneter Kampf definiert wird, also als irgendetwas anderes, was mit Kampf und Krieg und realer Gewaltanwendung nichts zu tun hat. Ein ganz berühmter Hadith, der sehr oft angeführt wird, wenn es um den militärischen Kampf geht, lautet, und vielleicht haben einige von Ihnen den auch schon gehört, der Gottgesandte, also Mohammed soll gesagt haben, wisst, dass der Paradiesesgarten unter dem Schatten der Schwerter ist. Das ist nun ziemlich deutlich. Nicht, dass es da vom Dschihad irgendwie die Rede wäre in dieser Aussage, aber alle muslimischen Gelehrten seit frühester Zeit, die Überlieferungen über den Dschihad gesammelt haben, haben sehr oft genau diese Überlieferung als ihre erste Textstelle zitiert. Also jedermann ging davon aus, dass es hier um den Dschihad geht. Der Text selber sagt es natürlich nicht. Dann interessant, und das habe ich hier reingenommen, wobei man sagen muss, dass die islamische Tradition normalerweise nicht aus dem realen Alten Testament zitiert, sondern aus einem imaginären, aber das spielt ja nicht so viel Rolle. Da finden wir folgende Überlieferung beispielsweise. Salomo, der Sohn Davids, sprach, in dieser Nacht will ich 100 oder 99 Frauen der Reihe nach aufsuchen. Jede von ihnen wird einen Reiterkrieger, also eigentlich einen Ritter, liefern, der auf dem Pfad Gottes den Dschihad betreibt. Das ist ja auch irgendwie ziemlich klar, was da gemeint ist, ja, wenn es schon um Ritter geht. Ja, dann haben wir noch andere Stellen, kann ich Ihnen noch zitieren beispielsweise. Das ist auch eine sehr bekannte Stelle, die einigermaßen drastisch ist, sehr wichtig ist für die Märtyrer-Thematik. Da heißt es, wer auf dem Pfad Gottes verletzt wird, und Gott weiß am besten, wer auf seinem Pfad verletzt wird, der kommt am Tag der Auferstehung, und die Farbe seiner Wunde ist die Farbe des Blutes und ihr Duft, der Duft der Wunde, ist der Duft von Moschus. Übrigens, es geht hier nicht um Leute, die getötet worden sind. Es geht um Leute, die sich den Finger geritzt haben. Ja? Es heißt nämlich, wer verletzt wird. Und es gibt Traditionen, dass eben ein Gefährte sich auf einem Kriegszug den Finger geritzt hat und Mohammed hat ihm dann das gesagt. Ja? Also der Märtyrergedanke betrifft auch durchaus interessanterweise Leute, die jetzt gar nicht ihr Leben verlieren. Ich will es nur noch mal so am Rande gesagt haben. Dann haben wir folgenden interessanten Überlieferung. Da heißt es, spricht einer zum Propheten, o Gottgesandter, welcher Gottesdienst oder Dienst an Gott nimmt bei Gott am Tag der Auferstehung die vortrefflichste Rangstufe ein? Er sprach, der Dienst derjenigen, die Gottes viel gedachten. Ich sagte, o Gottgesandter, was ist denn mit dem, der auf dem Pfad Gottes Kriegszüge unternimmt? Er sprach, wenn er auch mit seinem Schwert auf die Ungläubigen und Beigeselle einschlug, bis es zersprang und sich vor Blut rot färbte, so ist doch derjenige, der Gottes gedachte, vortrefflicher als er. Das ist mal interessant deswegen, weil hier natürlich der Dschihad letztlich als etwas eher Unbedeutendes oder jedenfalls nicht sehr Vortreffliches geschildert wird, ist aber auch klar indirekt nämlich, als was man den Dschihad bei vielen verstanden hat, nämlich als Einschlagen auf die Ungläubigen und Beigeselle. Wo man es noch ganz gut sieht, sind auch Überlieferungen, wo der Dschihad als Kampf verstanden kontrastiert wird mit anderen Handlungen und dann auch mit Gruppierungen oder Menschen, die eben nicht in der Lage sind dazu, Krieger zu sein oder im Kampf zu handeln. Da heißt es beispielsweise, Prophet soll gesagt haben, der Dschihad der Schwachen ist die große Pilgerfahrt und der Dschihad der Frau ist es, ihrem Ehemann eine gute Hausherrin zu sein. Also implizit, was kann jemand tun, der nicht in den Krieg ziehen kann? Ja, also implizit wird damit der eigentliche Dschihad schon wieder als Kampf definiert. Andere sehr bekannte Überlieferung, Aisha sagte, O Gottgesandte, wir meinen, der Dschihad sei das vortrefflichste Werk. Warum also betreiben wir, nämlich wir Frauen, nicht den Dschihad? Sprach der Prophet, der vortrefflichste Dschihad ist eine große Pilgerfahrt, die Gott angenommen hat. Ja, auch hieraus gibt es viele Anschlussmöglichkeiten für die exegetische Diskussion. Und tatsächlich gibt es die große Diskussion seit jeher im Islam bis heute, ob nicht die Pilgerfahrt viel wichtiger sei als Dschihad, als irgendwelche kämpferischen, kriegerischen Dinge. Abgesehen davon, dass es für die Rolle der Frauen wichtiger Hadith ist, weil es sozusagen ihnen auch eine Möglichkeit des Dschihads einräumt. Hier als Pilgerfahrt, in der Moderne wird das noch anders uminterpretiert, gerade auf der Basis von dieser Überlieferung. Da sagt man nämlich, aha, Frauen haben die Möglichkeit, andere Formen von Dschihad zu betreiben. Und da sagt man jetzt in der Moderne, wenn das so ist, dann eröffnen sich ja da alle möglichen Möglichkeiten. Und so wird von einigen Frauenrechtlerinnen und Frauenbewegungen in der islamischen Welt, hat dies argumentiert, dass auch die Durchsetzung von Frauenrechten in der islamischen Welt eine Form des Dschihads sei, und zwar der Dschihad, der den Frauen auch zurecht zukommen kann. Ja, das halte ich ja auch für interessant.
Wortgewalt, Kampf und Seelenheil, warum es nicht den einen Dschihad gibt, von Professor Marco Schöller, verfolgen Sie heute bei uns im Hörsaal. Nach der üblichen kurzen Pause meldet er sich wieder.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Dann wollte ich Ihnen eine Überlieferung noch sagen, und zwar, wo der militärische Kampf zwar anerkannt wird als Dschihad, aber wo er also als unwichtig oder untergeordnet, beziehungsweise was anderes als wichtig erachtet wird, und das ist auch eine sehr bekannte Überlieferung vom Propheten, da soll er nämlich gesagt haben, doch gebt Acht oder doch Obacht, der vortrefflichste Dschihad ist ein wahres Wort, und vielleicht sagte der Überlieferer Sufyan auch ein gerechtes Wort, in Gegenwart eines tyrannischen Machthabers. Es gibt mehrere Versionen von dieser Überlieferung. Der Punkt ist also, jemandem, vor dem du stehst und der so unendlich viel mächtiger ist als du, die Wahrheit ins Gesicht zu sagen und keine Angst zu haben, das sei der eigentliche große Dschihad. Das ist ein sehr wichtiger Hadith, eine sehr wichtige Überlieferung, auch gerade in der Gegenwart. Denn aus diesem Hadith leitet sich auch die Konzeption eines politischen und durchaus auch eines innerislamischen, beziehungsweise man könnte es auch umformulieren, eines völlig nicht mehr religionsspezifischen Dschihad-Begriffs ab. Man hat nämlich argumentiert und macht das bei einigen islamischen Gruppierungen seit 200 Jahren, dass der Dschihad nicht dazu gedacht sei, Ungläubige anzugreifen, auch nicht dazu gedacht sei, unbedingt sich vor den Ungläubigen zu schützen oder sich gegen die zu verteidigen, sondern der Dschihad sei dazu gedacht, jedem, der das Recht mit Füßen tritt, der also tyrannisch ist, der Unrecht tut, der frevelt, entgegenzutreten und sozusagen auf der Wahrheit zu beharren und stur zu bleiben, den Mut zu haben, aufzustehen. Das hat wiederum dazu geführt, dass viele islamische Gruppen daraus eine Pflicht zum politischen Widerstand abgeleitet haben, der durchaus innerislamisch sein kann. Der richtet sich dann auch gegen Herrscher in der islamischen Welt selbst. Ja? Viele islamistische Gruppen, die auch schon in den 60ern aktiv waren, in Ägypten beispielsweise, und die dann letztlich auch bei der Ermordung von Sadat eine große Rolle gespielt haben, haben mit diesen und ähnlichen Aussagen ihre Legitimität begründet, tatsächlich gegen Herrscher in ihrem eigenen Land oder im eigenen islamischen Umfeld vorzugehen. Ja, und der letzte, wo ich Ihnen auch noch zeigen wollte, wie schwierig die Problematik eigentlich ist, ist folgende Überlieferung, die auch sehr viel diskutiert ist, auch sehr interessant auf ihre Art. Da heißt es, Ein Mann kam zum Propheten und sprach: Ein Mann kämpft, um Beute zu machen. Ein anderer kämpft, damit sein Name bekannt wird. Ein anderer, damit man seinen Rang wahrnimmt. Wer aber befindet sich auf dem Pfad Gottes? Der Prophet sagte: Wer kämpft, damit das Wort Gottes die Oberhand behält, der befindet sich auf dem Pfad Gottes. Und hier wird natürlich nochmal die ganze Problematik deutlich. Was meint es, wenn man sagt, dass Gottes Wort die Oberhand behält? Bedeutet es, dass man jemanden zurechtweist, oder bedeutet es, dass man gegen jemanden in den Krieg zieht? Man weiß es natürlich nicht. Es bleibt völlig offen. Was der Mann fragt, bezieht sich auf den Krieg. Ja, das ist völlig offensichtlich. Die Antwort ist im Prinzip offen. Ja, und gibt ihm nicht recht und weicht eigentlich ein bisschen auch der Frage aus. Und solche Art Überlieferungen finden sich auch sehr viele. Und die schließen dann eben direkt an die Erfahrung an, die die Muslime schon mit dem koranischen Wortlaut schon immer gemacht haben, dass man auch im Koran nicht genauer angeben kann an den meisten Stellen, was konkret gemeint ist. Was ich Ihnen dann noch vorstellen wollte, sind zwei Überlieferungen, wo es nur darum geht, dass der Dschihad als unbewaffneter Kampf beziehungsweise als irgendwas ganz anderes als Kampf vorgestellt wird. Da gibt es erstmal eine schiitische Tradition. Die wird überliefert von Ali und in meisten Fällen auch von Ali und dann vom Propheten selbst. Da heißt es: Der Islam beruht auf vier Säulen, auf der Geduld, der Gerechtigkeit, der Glaubensgewissheit und dem Dschihad. Wenn wir jetzt annehmen, dass der Dschihad Kampf meint, passt er nun irgendwie nicht wirklich in diese Reihung. Es geht ja, wie gesagt, um Geduld, um Gerechtigkeit, um Glaubensgewissheit, also um innere oder äußere Haltungen bestenfalls. Also wird der Dschihad etwas anderes bedeuten. Und Ali wird dann auch gefragt, was das dann eigentlich heißt. Und er erklärt dann auch den Dschihad genauer. Er sagt nämlich, der Dschihad weist vier Zweige, also vier Teile oder Komponenten auf, nämlich das Befehlen des Rechten, das Verbieten des Verabscheuten, die Wahrhaftigkeit gegenüber den Mitmenschen und der Hass auf die, die Unheil stiften. Wer nämlich das Rechte befiehlt, der stärkt den Rücken des Glaubenden. Wer nämlich das Verabscheute verbietet, der gebietet dem Stolz des Heuchlers Einhalt. Wer nämlich gegenüber dem Mitmenschen wahrhaftig ist, der hat sich seiner Schuld entledigt. Und wer die Unheilstifter hasst, der ist zornig um Gottes Willen oder für die Sache Gottes. Wer aber um Gottes Willen zornig ist, für dessen Sache ist auch Gott zornig. Mit anderen Worten, Dschihad wird auch hier interpretiert als ein Prinzip sozusagen der aufrechten Lebenshaltung oder Lebensführung und durchaus gar nicht mehr mit irgendeinem auf die Religion abzielenden Unterscheidungsanspruch. Es geht also nicht mehr darin, ob man den Heuchler Einhalt gebietet, ob dieser Heuchler Muslim ist oder Christ. Das ist gar nicht mehr der Punkt. Der Punkt ist, dass es jemand ist, der heuchelt. Ja, also das ist auch eine sehr wichtige Tradition im Islam, dass der Dschihad hinverlagert wird, wenn man so will, auch entreligiösisiert wird oder entkonfessionalisiert, wenn Sie wollen, und rein in den Bereich hineinverlagert einer persönlichen Lebensgestaltung oder Lebensführung, also einer aufrichtigen Haltung. Da geht es auch natürlich viel um Moral. Und dazu passen dann noch die beiden letzten, die ich Ihnen noch vorlesen wollte. Da fragt einer den Propheten nach dem Dschihad und der gibt zur Antwort: Wer sich gegen seine Seele anstrengt, um Gottes Willen, und wer die Laune Gottes seinen eigenen Launen vorzieht, impliziert derjenige betreibt Dschihad. Wobei Laune, muss man wissen, im theologischen Diskurs das Wort Hauan im Islam sehr negativ besetzt ist. Also wer sozusagen seine niederen, wie soll man sagen, Gelüste vernachlässigt gegenüber dem, was Gott von ihm will. Und dann gibt es auch noch eine andere sehr schöne Überlieferung, die sagt: Den vortrefflichsten Dschihad betreibt derjenige, der am Morgen losgeht und nicht vorhat, irgendjemandem Unrecht zu tun. Ja, ich glaube, das fasst das zusammen, was man als den inneren Dschihad bezeichnen kann oder den Dschihad, der die Lebensführung und die Lebensgestaltung betrifft. Also, was jetzt deutlich geworden sein sollte, ist, dass im Hadith, in der Überlieferung vom Propheten, und ich habe Ihnen natürlich nur eine mini kleine Auswahl dessen, was wir da haben, kurz vorstellen können, einen riesigen Reichtum haben an Auslegungen und Positionen, die alle reichen letztlich von einer ganz unreflektierten, als normal hingenommenen Annahme, der Dschihad sei Kampf und Krieg, bis hin in vielen Abstufungen dann zu der Annahme, der Dschihad betreffe eigentlich den inneren Kampf des Menschen mit sich selbst, gegen sich selbst oder zumindest gegen die negativen Eigenschaften, die er in sich hat, und das Ganze eben mit dem Ziel einer aufrechten Lebensführung. Und diese beiden Pole, wenn man die mal so abgrenzen kann von den beiden Extreme dieses Spektrums, die haben sich dann in der islamischen Tradition, in der islamischen Religionsgeschichte auch tatsächlich in zwei Linien verfestigt. Man kann sagen, fast in Arten der Gelehrsamkeit oder der akademischen Tradition. Und zwar einmal in der sunnitischen Rechtswissenschaft. Da wurde ganz banal ein Kriegsrecht ausgearbeitet, wo der Begriff Dschihad die übliche Bezeichnung ist für den Krieg generell, ja, interessanterweise. Auch da wieder in einem ganz allgemeinen Sinn, ohne Rücksicht darauf, um was es nun konkret gerade geht. Der Dschihad ist also ein Thema der Rechtswissenschaft. Und das hat eine alte Tradition. Ich habe Ihnen nochmal zwei Traktate gegenübergestellt, also wo es um Bücher, die um rechtliche Dimensionen des Dschihads sich befassen. Das eine von Anfang des 14. Jahrhunderts und das andere gerade mal 60 Jahre alt, die beide letztlich über dieselbe Thematik schreiben und letztlich auch noch die gleichen Fragen behandeln. Das ist also sozusagen die herkömmliche Auslegung des Dschihads. Und die ebenso wichtige und natürlich in der westlichen Diskussion nicht so bekannte Auslegung findet sich eben in der sunnitischen Theologie bzw. in der Mystik, wie auch Sufik genannt wird oder Sufismus nach dem arabischen Begriff, wo eben vom Konzept des Dschihad al-Nafs die Rede ist, vom Dschihad der Seele, also den Dschihad, den man sowohl in der Seele betreibt, als auch gegen sie, ja, dem inneren Dschihad. Und daraus wird dann abgeleitet die Unterscheidung, dass es eben zwei Arten von Dschihad gäbe, von dem die Sufiker, die Mystiker glaubten, der große Al-Akbar, und das meint natürlich der eigentlich wichtige, bedeutsame Dschihad, sei der Kampf des Menschen mit sich selbst, und der kleine, sozusagen banale Dschihad sei derjenige im üblichen militärischen Sinn. Das ist eine Unterscheidung, Dschihad al-Akbar und Dschihad al-Asrar, die sich bis zum heutigen Tag und seit vielen Jahrhunderten findet. Und es ist auch so, dass sie bei Diskussionen unter Muslimen öfters feststellen, dass die sich gegenseitig dazu drängen, für den einen oder anderen Dschihad Position zu beziehen. Und in der islamischen Mystik, wie auch überhaupt in der islamischen Frömmigkeit, spielt dieses Konzept des inneren Dschihads des Menschen mit sich und gegen sich selbst eine sehr große Rolle. Als Überblick wollte ich Ihnen jetzt nur noch mal kurz gewissermaßen nur erinnernd, und das braucht jetzt wirklich nur Stichpunkte, ich glaube, es ist auch bekannt zum größten Teil. Natürlich, und das muss man einfach auch noch mal sagen, gibt es den Dschihad als historisches Phänomen. Was wir also in der islamischen Geschichte haben, und zwar vom ersten Jahrhundert bis in die Gegenwart, dass es politische Eliten oder Machthaber gibt, die sich des Begriffs Dschihad bedienen, um damit kriegerische Aktionen zu legitimieren. Das hat es immer gegeben, zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten. Es gibt da erstmal natürlich die frühislamischen Eroberungen. Dann haben wir den Fall Al-Andalus, wo der Konflikt zwischen Muslimen und Christen sehr lange Zeit eine Rolle gespielt hat. Ich kann Ihnen da mal was zeigen. Es gibt aus dem 13. Jahrhundert sogenannte Dschihad-Fahnen auch, die von den Almohaden, jetzt hier in diesem Fall in der marokkanischen Dynastie, hergestellt wurden, mit dem sie dann in den Kampf zogen gegen die Christen in Al-Andalus. Die Christen machten dann ihrerseits das Gleiche. Auf der Fahne waren aber andere Symbole. Nicht, dass das sehr unterschiedlich gewesen wäre. Ja, aber die islamische Seite hat eine ähnliche Symbolik auch entwickelt. Dann kann ich Ihnen noch kurz das hier zeigen, nur was unterstrichen ist. Es gibt zahlreiche Grabinschriften von bekannten oder mehr oder weniger bekannten Herrschern aus der Zeit, wo immer vom Dschihad die Rede ist. Und das wird da einfach als die normale Tätigkeit so eines, ja, lokalen Notablen bezeichnet. Ja, ab und zu heißt es dann eben, er führte waged the Jihad against the enemy. Ja, er führte dann im Sommer zog er in den Dschihad. Ja, das war so das Übliche. Übrigens sehr vergleichbar mit dem, was sämtliche Staaten zur damaligen Zeit machten. Im Sommer zogen sie in den Krieg, im Winter war das Wetter zu schlecht. Ja, sogar in Al-Andalus, ja, kann man noch hinzufügen. Dann natürlich, große Rolle spielt der Dschihad-Begriff beim Konflikt sunnitischer Dynastien mit den Fatimiden. Die Fatimiden waren eine schiitische Dynastie in Ägypten. Das ist deswegen interessant, weil hier der Dschihad zum ersten Mal in einer großen Art und Weise innerislamisch gebraucht wird. Sunnitische Herrscher rufen zum Dschihad auf gegen aus ihrer Sicht heretische islamische Gruppierungen. Das hat es natürlich, wie allgemein bekannt ist, in der christlichen, gerade mittelalterlichen Geschichte ja auch gegeben. Dann, die Kreuzzüge spielen da natürlich eine gewisse Rolle. Die Invasionen der Spanier in Marokko, da reagieren die marokkanischen Herrscher mit einer Dschihad-Bewegung. Dann haben wir den Dschihad natürlich des Öfteren im Osmanischen Reich. Eines der letzten Beispiele oder eines der aus europäischer Sicht oder aus neuzeitlicher Sicht interessantesten Beispiele, Sultan Selim III. Hat den Dschihad ausgerufen, als Bonaparte 1798 in Ägypten gelandet ist. Nicht, dass das furchtbar viel genützt hätte, es hat also praktisch keine Gefolgschaft bewirkt, aber man sieht daran, wie gesagt, das Ritual, das den Dschihad auszurufen im Sinne praktisch fast dessen, was wir im Westen als Kriegserklärung bezeichnen würden. Ich glaube, als solche muss man es auch nur sehen. Es wäre sehr fatal, das jetzt in einem sehr religiösen Sinn zu deuten. Und zwar die Art, die man damals hatte, auf islamischer Seite einfach den Krieg zu erklären. Wichtige Bewegungen gab es dann schließlich in Westafrika, Senegal, Mali, Sokoto, Algerien auch. Allesamt entstanden aufgrund des Widerstands einheimischer Eliten gegen die französische Kolonialmacht. Und das ist vielleicht für die heutige Geschichte und die heutigen Dschihad-Gruppierungen der wichtigste historische Ausgangspunkt, von dem heraus man ihre Ideologie heute verstehen kann. Es ist nämlich da zum ersten Mal passiert, dass eine westliche, nicht-muslimische Macht, nämlich Frankreich, zum ersten Mal im großen Stil islamische Gebiete besetzt hat und man dann wirklich in relativ kurzer Zeit von islamischer Seite aus eine Dschihad-Ideologie entwickelt hat, die dezidiert anti-westlich ist, dezidiert anti-christlich und das weist eben auch schon voraus auf das, was wir in der Gegenwart finden, die dezidiert auch schon darauf hinaus will, sozusagen wieder jedermann in den Dschihad mit einzubeziehen. Und das bringt mich dann auch schon an den Schluss, an den ich jetzt noch einige allgemeine Bemerkungen zur Dschihad-Problematik anschließen wollte als Fazit, die sich auf das beziehen, was ich bisher sagte. Oder, wie jetzt gleich im ersten Fall, die das noch etwas besser zu verstehen helfen. Es gibt in der islamischen Geschichte von der frühesten Zeit eigentlich bis ins 19. Jahrhundert eine Tendenz zur Entmilitarisierung der Gesellschaft. Oder man könnte es auch nennen eine Entdschihadisierung. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn Sie Traktate aufschlagen, aus dem 10., aus dem 12. Jahrhundert, aus dem 15. Jahrhundert. Dann blättern Sie da zum Kapitel Dschihad, dann fangen Sie da an zu lesen und dann steht da solche Sachen gleich am Anfang. Ja, Dschihad, freilich, aber, also wenn jemand noch Familie hat, um die er sich kümmern soll, dann soll er sich um seine Familie kümmern. Wenn jemand noch Eltern hat, dann soll er sich um seine Eltern kümmern. Wenn jemand nur noch einen Vater hat, dann soll er sich auch nur noch um seinen Vater kümmern und so weiter und so fort. Es kommt eine ellenlange Liste, was also Leute lieber tun sollten, anstatt irgendwie sich mit dem Dschihad im Sinne eines kriegerischen Tuns zu beschäftigen. Dazu gehört als interessante Nebenentwicklung, dass in der Religionsgeschichte auch der persönliche Lebensvollzug über die Jahrhunderte märtyrisiert wird. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die sehr eng dazugehört. Man muss nämlich nicht mehr im Kampf sterben, um Märtyrer zu werden. Sondern wir können beobachten, dass sich eine Märtyrer-Ideologie entwickelt, die sozusagen nur noch aus zivilen Todesarten besteht. Also man stirbt zum Beispiel als Märtyrer, wenn man in der Fremde stirbt. Wenn man allein stirbt und niemanden hat, der einem das Grab schaufelt. Wenn man an Magendurchbruch stirbt. Das ist übrigens interessant, weil es bis heute nicht klar ist, warum eigentlich. Dann man stirbt an der Pest. Also wenn man an verschiedenen Seuchen stirbt, wird man Märtyrer. Wenn man auf der Pilgerfahrt stirbt, wird man Märtyrer. Es ist umstritten, ob man auch, wenn man auf dem Rückweg noch stirbt, dann auch noch Märtyrer. Auf dem Hinweg auf jeden Fall. Also es gibt, ich zähle Ihnen jetzt nur ungefähr 10 von noch 1000 anderen Fällen auf, die man im Laufe der Jahrhunderte ersonnen hat, wie sozusagen der einzelne Muslim, der einzelne Glaubende zum Märtyrer werden kann. Und das ist deswegen so interessant, weil die offensichtliche Beweggrund hinter so einer Ideologie ist natürlich, kein Mensch ist jetzt mal eigentlich im Kampf ums Leben gekommen. Es kam für die normale Bevölkerung im Solchen gar nicht mehr vor. Denn, und das ist jetzt der äußere Faktor, der das Ganze noch zu erklären hilft, Kriegführung oblag seit einer sehr frühen Zeit, und zwar sehr, sehr viel früher als jemals in Europa, normalerweise Söldnern oder Berufssoldaten oder militärischen Stämmen. Militärische Stämme meine ich bestimmte, meistens außerhalb urbaner Siedlungsgebiete lebende Araber-Berberstämme, auch dann später turkmenische Stämme, die speziell zu Kriegseinsätzen herangezogen und auch bezahlt wurden dafür. mit anderen Worten, es gibt einen sehr großen Teil einer sesshaften Bevölkerung, einer urbanen Gesellschaft, aber auch außerhalb von Städten, die eigentlich außerordentlich demilitarisiert ist. Und diese Demilitarisierung nimmt im Lauf der Jahrhunderte bis in die Neuzeit immer mehr zu, sodass also eine reale Dschihad-Problematik über viele Jahrhunderte für die Leute nicht wirklich bestanden hat. Wenn überhaupt, dann ist die Bevölkerung nur als Opfer in Kriegshandlungen involviert und nicht als Mittäter. Dann, zweiter wichtiger Punkt, den ich noch sagen wollte, es gibt offensichtlich mit dem Dschihadismus in der Gegenwart, also auch mit den ganzen Spielarten und tragischen Ereignissen, die wir unter islamistischem Terrorismus abrechnen, das involviert eine Haltung, die besagt, jeder Muslim ist aufgerufen, Dschihad zu betreiben. Es reicht nicht, ihn auf Einzelne abzuwälzen. Das ist nämlich die klassische islamische Rechtslehre. Dschihad, ja, aber es reicht, wenn es sozusagen ein paar Profis tun, die dafür da sind. Das meint dann in der historischen Realität nämlich genau wieder die dafür zuständigen Soldaten, Truppen, Söldner etc. Und eben nicht jedermann. Im heutigen Dschihadismus, in der Ideologie des islamistischen Terrorismus, ist sehr häufig der Fall, dass man hört, nein, jeder Einzelne ist aufgerufen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die diese Ideologie hat. Es reicht also nicht mehr, dass man sie auf andere verlässt, sondern nur der, der selbst tätig wird, wird dieser Ideologie gerecht. Zweiter Punkt, es gibt eine sehr wichtige Hinwendung des Dschihads in der Gegenwart wieder zu einer innerislamischen Auseinandersetzung. Wir sind ja leicht dazu geneigt in der westlichen Welt, weil wir natürlich besonders die Ereignisse stark wahrnehmen, die uns auch betreffen, das wahrzunehmen, was sich tatsächlich gegen Nichtmuslime oder gegen Angehörige des Westens im weitesten Sinne richten. Man muss aber sagen, die allermeisten Anschläge islamistischer Terroristen, die es in den letzten 10 Jahren gegeben hat, geschehen innerhalb der islamischen Gemeinschaft selbst und richten sich gegen andere Muslime. Und es sind auch in den allermeisten Fällen Muslime, die ums Leben kommen. Und die Quote derer, die bei derartigen Attentaten beispielsweise in Pakistan ums Leben kommen, ist zu über 90% sind es natürlich muslimische Tote, wo eben Dschihad geführt wird, Sunniten gegen Schiiten, salafitische Gruppen, kann ich jetzt leider nicht so erklären, würde jetzt zu weit führen, gegen Gruppierungen der Muslime, die bestimmte Arten von Volksfrömmigkeit, Heiligenverehrung unterstützen, etc. etc. Also auch das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist für die gegenwärtige Situation. Und drittens natürlich die heutigen Gruppen, die den Dschihad-Begriff auch okkupieren tatsächlich für ihre terroristischen Taten, ignorieren natürlich die herkömmliche, klassische islamische Rechtsgelehrsamkeit. Denn das islamische Recht ist da ganz eindeutig. Das ist seit 1000 Jahren ausgearbeitet worden und kennt natürlich ein regelrechtes Kriegsrecht. Und es ist sehr vieles verboten. Es ist bewusste Selbsttötung verboten, gewollte Selbsttötung. Es ist verboten, Nichtkombattanten nicht nur nicht zu töten, sondern auch überhaupt anzugreifen. Frauen und Kinder sind sowieso völlig außen vor zu lassen und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Also alles dessen, was islamische oder islamistische Terroristen sozusagen mit Füßen treten, widerspricht in vielerlei Hinsicht dem, was das islamische Recht kundtut. Das muss man auch mal sagen. Insofern ist es also korrekt, dass der moderne Terrorismus islamistischer Couleur sich nicht einfach so aus der islamischen Glaubenslehre und Geschichte ableiten lässt. Das Problem ist eben, die Ideologie der Dschihadisten besteht aus Versatzstücken der islamischen Tradition. Diese Versatzstücke haben eine gewisse Berechtigung in Teilen, nicht in ihrer Gesamtheit. Das muss man leider auch sagen. Aber das, was daraus gefolgert wird, lässt sich aus der islamischen, ja, Ideologie auch der vergangenen Jahrhunderte so nicht ableiten. Und da gilt dann immer noch das wirklich sehr treffende Wort eines englischen Beobachters, John Gray, der gesagt hat, Al-Qaida or what it means to be modern. Es ist eben tatsächlich nicht nur einfach islamisch, sondern es ist eine ganz spezifische Art von moderner Globalisierung in islamischen Versatzstücken, die wir da vor uns haben. Und es ist natürlich richtig, dass die Ähnlichkeiten einer Vereinigung wie Al-Qaida zum leuchtenden Pfad in Südamerika oder zu den Tamil Tigers mindestens ebenso auffällig sind wie irgendwelche ideologischen Verbindungen, die sie haben zur eigenen islamischen Tradition. Und als letzten Punkt wollte ich jetzt noch, weil es auch ein wichtiges Thema ist, die Problematik ganz kurz ansprechen von Innensicht und Außensicht. Ich werde damit auch schließen. Die historische Außensicht, die ja bis in die Gegenwart reicht, nicht nur historisch ist, gibt ein differenziertes Bild Ich habe versucht, das ein bisschen anzureißen heute Abend. Und tatsächlich viel zu differenziert, als dass man erwarten könnte, dass es in der öffentlichen Diskussion und in den schnelllebigen Medien einfach so wahrgenommen wird. Aber die Außensicht gerät eben auch leicht in Konflikt mit der Innensicht, welche von den Anhängern des Islams oder in jedem Fall auch jedweder Religion vertreten wird. Wir stoßen hier nämlich schnell auf den klassischen Fall, dass eine an sich gewollt objektive Außensicht, die aber eben auch nichts ausspart, sondern jede Facette nennt, von den Angehörigen einer Religion als falsch oder unwahr oder unzutreffend bezeichnet wird. Da hört man dann schnell solche Sätze wie, das ist ja gar nicht das wahre Christentum oder der wahre Islam ist eigentlich ja so und so. Klar, aus der Außensicht stellt es sich aber natürlich so dar, dass die Vertreter der Innensicht, also die Anhänger einer jeweiligen Religion, nicht alle Aspekte der eigenen Glaubensgeschichte akzeptieren können oder auch wollen. Weil aber jeweils auch verschiedene, miteinander nicht kompatible Innensichten jeweils verschiedene Aspekte der eigenen Glaubensgeschichte ausblenden, wird dann das Bild für Außenstehende ganz verwirrend und unübersichtlich. Das erleben wir in der öffentlichen Diskussion, wenn es um den Islam geht, tagtäglich. Und die ganze Verwirrung, die über viele islamische Begriffe herrscht, bei Nichtmuslimen in Deutschland, lassen sich am besten auch am Begriff des Dschihads zeigen. Und eines kann klar gesagt werden, der Islam erfordert natürlich nicht die Ausübung des Dschihads als Kampf. Das kann man sowohl aufgrund der historischen Entwicklung als auch angesichts vieler Innensichten des Islams behaupten. Aber wahr bleibt auch, die islamische Tradition liefert zahlreiche Anknüpfungspunkte für einen Dschihad, der auch Gewalt oder Krieg umfassen kann. Das ist ebenfalls nicht zu leugnen. Nicht geklärt ist damit, gegen wen, mit welchen Mitteln oder wozu der Kampf geführt werden soll. Aber der Kampf als solcher bleibt, wenn auch die Details diskutabel und umstritten sind, eine Option. Weil er aber nur eine Option ist, macht er den Islam nicht als solchen aus und er kennzeichnet ihn auch nicht wesenhaft. Alle Hochreligionen, so auch der Islam, weisen immer viele Optionen auf, die sich alle mehr oder weniger folgerichtig aus den eigenen Glaubensgrundlagen ableiten lassen. Welche Option zu welcher Zeit und an welchem Ort aktualisiert wird, hängt dabei nicht nur von dieser Religion ab, sondern von mannigfachen Umständen, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und anderen mehr. Und für die Umstände, die jeweils herrschen, an einem Ort der Welt zu einer bestimmten Zeit, sind wir eben alle verantwortlich, Muslime und Nichtmuslime gemeinsam. Ja, vielen Dank.
Wortgewalt, Kampf und Seelenheil, warum es nicht den einen Dschihad gibt, von Professor Marco Schöller, konnten Sie heute bei uns auf D-Radio Wissen hören. Ein Vortrag vom 3. Mai an der Universität in Münster.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.